Sind Vorschlags- und Wählerlisten korrekt? Wie steht es um die Briefwahl und die elektronische Stimmabgabe? Und sind die Wahlzettel richtig gefaltet? Bei den anstehenden Betriebsratswahlen gibt es eine Menge Punkte zu beachten. In vielen Gremien laufen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Urnengang 2026. Damit diese wichtige Abstimmung zur Mitbestimmung nicht an formalen Hürden scheitert, ist fehlerfreies Wählen unumgänglich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat heute zwei ausgewiesene Experten zu Gast. Sie und er sind nicht nur versierte Arbeitsrechtler, sondern sie schulen bundesweit Gremien rund um die wichtige Wahl und wissen ganz genau, wo Stolperfallen lauern und Verstöße zur Anfechtung oder gar zur Nichtigkeit der Wahl führen können. Die nächsten 30 Minuten ersetzen zwar keine notwendige Schulung, aber danach geht ihr garantiert sicherer in die Betriebsratswahlen 2026. Und damit viel Spaß beim Hören.
Fehlerfrei wählen. 2026 ist es wieder soweit. Die Betriebsratswahl steht vor der Tür. Wahlvorstände sind in den Startlöchern. Doch wie lassen sich Fehler vermeiden, die eine Wahl anfechtbar oder sogar nichtig machen? Darüber spreche ich heute mit Sandra Karlsson und Nils Kummert. Beide sind Fachanwälte für Arbeitsrecht und geben praxisnahe Tipps für eine rechtssichere Wahl. Hallo, liebe Sandra. Hallo, lieber Nils. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Eva.
So, liebe Sandra, steigen wir doch gleich mal hier ein. Was ist denn der Unterschied zwischen der Anfechtung und der Nichtigkeit einer Betriebsratswahl? Kannst du uns da ein paar Sachen nennen, ein paar Beispiele?
Also ich will gerne mal versuchen, die Unterschiede zu erklären. Ja. Wenn eine Wahl angefochten wird, dann bleibt der Betriebsrat für die Dauer des Anfechtungsverfahrens mit all seinen Rechten und Pflichten im Amt. Er kann also zum Beispiel Betriebsvereinbarungen abschließen und muss auch vom Arbeitgeber in allen gesetzlich vorgegebenen Fällen beteiligt werden, so als gäbe es die Anfechtung nicht. Und erst wenn in letzter gerichtlicher Instanz die Entscheidung getroffen wird, dass tatsächlich bei der Wahl ergebnisrelevante Fehler gemacht wurden, dann würde der Betriebsrat sein Amt verlieren. Und bis es da soweit ist, dauert es Jahre. Und bis dahin ist der Betriebsrat im Amt. Ganz anders ist die Situation, wenn die Wahl tatsächlich ausnahmsweise mal nichtig ist. Mhm. Das ist aber nur in seltenen Ausnahmefällen so. Wenn nämlich ganz grob und offensichtlich gegen wesentliche Wahlgrundsätze verstoßen wird und das so schwerwiegend ist, dass nicht mal der Anschein einer ordnungsgemäßen Wahl besteht. Also die Latte hängt da wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und wenn eine Wahl nichtig sein sollte, dann ist es so, dass es gar keinen Betriebsrat gibt. Das muss also unbedingt vermieden werden. Ein Hinweis noch, bei der Anfechtung der Wahl ist das nur möglich innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses. Mhm. Danach nicht mehr. Das heißt, alle können beruhigt sein, wenn nach den 2 Wochen nichts gekommen ist oder innerhalb der 2 Wochen nichts gekommen ist, dann ist das Thema Anfechtung keines mehr. Die Nichtigkeit kann aber auch später noch jederzeit geltend gemacht werden.
Okay, ist also nicht an Fristen gebunden. So.
Richtig.
Okay. Gut, Nils, typische Fehler, also welche typischen Fehler führen denn zur Anfechtung der Wahl und welche machen, Sandra hat es ja eben nochmal die Unterschiede dargestellt, welche machen die Wahl sogar nichtig? Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, ich fange mal, liebe Eva, hintenrum an. Also Nichtigkeit, so wie Sandra gerade sagte, liegt ja nur vor bei einem ganz, ganz groben Verstoß, offensichtlich und sind Ausnahmefälle. Es darf nicht mal der Anschein einer dem Gesetz entsprechenden Wahl vorliegen. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Fall, der durchaus häufiger mal auftritt, wenn ein Gericht schon mal entschieden hat, dass ein bestimmter Betrieb existiert oder Betriebsgrenzen existieren und sich der Wahlvorstand daran nicht hält, sondern dann, wie man so schön sagt, willkürlich einen eigenen Betrieb zugrunde legt und da die Wahl durchführt. Ein Fall, den ich auch jetzt gerade zum Beispiel in einer Fallkonstellation beim Gericht habe, ist die sogenannte einbrechende Wahl. Also es gibt schon einen Betriebsrat für einen Betrieb. Und Beschäftigte zum Beispiel in einem Betriebsteil, der da mitgewählt hat, die beschließen auch, wir wollen einen eigenen Betriebsrat haben und fangen dann an, eine neue eigene Betriebsratswahl zu starten. Diese sogenannte einbrechende Wahl ist dann auch nichtig. Ja, es gibt manchmal so ganz, ganz offene Manipulationen, aufgebrochene Wahluhren, so einen Fall hatte ich mal. Oder es gibt eine ganz, ganz dramatische, ja, man spricht in der Kommentarliteratur von Terrorisierung der Belegschaft. Also wenn es ganz extreme Drohungskulissen gibt, ja, so die dazu führen, dass die Beschäftigten eingeschüchtert sind. Aber das sind, wie gesagt, Ausnahmefälle. Ja, die Anfechtbarkeit ist sehr viel häufiger gegeben. Ja, man spricht ja auch davon, dass fast jede Wahl angeblich anfechtbar sein soll. Ich glaube, Sandra wird das teilen. Also wir haben das Gefühl, wenn sich jemand bei uns hat schulen lassen oder auch bei euch, anderen guten Trainerinnen und Trainern hat schulen lassen, dann passiert das nicht so häufig. Aber natürlich gibt es eine extreme Vielzahl von möglichen Verstößen gegen wesentliche Wahlvorschriften, die zur Anfechtbarkeit führen. Man kann das ein bisschen clustern. Ich glaube, empirisch betrachtet gibt es so zwei große Gruppen, wo die häufigsten Wahlfehler passieren, die zur Anfechtbarkeit führen. Das eine ist die Prüfung von Vorschlagslisten, die eingereicht werden beim Wahlvorstand, das passiert dann oft nicht rechtzeitig oder es passiert auch nicht mit der richtigen Fehleranalyse. Also es werden dann manche Fehler verkannt oder es werden Fehler gerügt, die gar keine sind. Und es passiert oft auch nicht rechtzeitig im Sinne von Paragraph 7 Wahlordnung. Das ist der eine große Komplex. Und der andere große Komplex, das kann man auch in der Rechtsprechung nachvollziehen, sind die Verstöße gegen die Briefwahlvorschriften. Da gibt es eklatant viele Fehler, die da gemacht werden, die oft auch was damit zu tun haben, dass die Wahlvorstände von dem Gefühl beseelt sind, sie müssten ganz vielen Menschen Briefwahl ermöglichen, die aber eigentlich, wenn man das Gesetz streng auslegt, nicht zu den Briefwählerinnen und Wählern gehören, die die Unterlagen zugeschickt bekommen dürfen. Das sind so die beiden Hauptgruppen nach meiner Wahrnehmung. Ja.
Du hast eben nochmal von Nichtigkeit der Wahl gesprochen. Was hat denn, wenn die Wahl jetzt nichtig war, was hat das denn für eine Folge für den Betriebsrat?
Ja, ganz dramatisch. Also es gibt dann gar keinen Betriebsrat von Rechts wegen. Ja, also das ist erstmal eine Entscheidung des Gerichts, die dann auch zurückwirkt. Anders als bei der Anfechtung wirkt das Anfechtungsurteil dann für die Zukunft. Mhm. Ja, und bis dahin, Sandra hat es gesagt, ist der Betriebsrat mit allen Rechten und Pflichten im Amt. Im Falle einer Nichtigkeitsfeststellung gab es nie einen Betriebsrat. Das Ganze hat auch eine große, auch persönliche Auswirkung auf die gewählten Betriebsratsmitglieder, weil die nämlich dann keinen besonderen Kündigungsschutz nach § 15 Kündigungsschutzgesetz genießen. Es gibt eine Rechtsprechung, die geht dahin, dass sie zumindest den nachwirkenden Kündigungsschutz der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber nach § 15 haben, aber auch nur dann, wenn diese konkreten Betriebsratsmitglieder, die ja dann in dieser nichtigen Wahl dann zwar gewählt worden sind, aber ja dann in einen nichtigen Betriebsrat hineingewählt worden sind, wenn die nichts wussten von diesen zur Nichtigkeit führenden Mängeln und Fehlern, dann soll ihnen zumindest der nachwirkende Kündigungsschutz zustehen. Aber ansonsten gibt es keinen Kündigungsschutz für die Gewählten. Das ist natürlich eine dramatische Folge. Ne? Ja, und es gibt keinen Betriebsrat. Es gibt keinen Betriebsrat, der irgendwelche Rechte und Pflichten haben könnte oder Vereinbarungen abschließen könnte oder ähnliches. Es ist einfach kein Betriebsrat da.
Genau, und auch die Entscheidungen, die getroffen worden sind, also wenn ich eine Betriebsvereinbarung gemacht habe oder im schlimmsten Fall Interessenausgleich Sozialplan und ich war ein nichtiger Betriebsrat, ist weg.
Genau, existiert nicht. Mhm. Ist eine Vereinbarung, die nicht existiert. Und damit gibt es auch keinen Interessenausgleich Sozialplan und der Arbeitgeber hat dann auch keine entsprechenden Rechtsfolgen aus so einer Vereinbarung zu fürchten.
Es ist ja gerade auch, ist ja im Koalitionsvertrag auch vorgesehen worden, elektronische Stimmabgabe, Online-Wahl. Was kann man dazu jetzt schon sagen? Aktuell ist das doch noch unzulässig, ne?
Ja, korrekt. Aktuell ist es unzulässig. Wie die Stimmabgabe erfolgen kann, das wird ja durch das Wahlrecht vorgegeben. Mhm. Und das sieht derzeit eben nur die Möglichkeit der Abgabe der Stimme an der Urne im Wahllokal oder per Briefwahl vor. Der Wahlvorstand darf nicht jetzt einfach aus sich heraus die elektronische Stimmabgabe ermöglichen, obwohl es da ja durchaus auch entsprechende Anbieter gibt, die solche Software verkaufen. Das ist aber nach dem Betriebsratswahlrecht unzulässig. Und wenn der Wahlvorstand das doch macht, dann ist die Wahl mindestens anfechtbar. Zum Teil wird sie sogar für nichtig erachtet, mit den dramatischen Konsequenzen, die Nils gerade geschuldet hat. Also da sollten die Wahlvorstände auf jeden Fall die Finger davon lassen. Das ist derzeit keine Option. Du hast es ja gerade gesagt, im Koalitionsvertrag ist die Möglichkeit oder vorgesehen, dass die Möglichkeit bestehen soll, online zu wählen. Das soll im Betriebsverfassungsgesetz verankert werden. Dazu gibt es aber bisher noch keine konkreten Vorschläge. Das heißt jetzt also bei den nächsten regulären Betriebsratswahlen im Frühjahr 26 wird es diese Möglichkeit, online zu wählen, nicht geben. Wenn dann da Aktivitäten entstehen, muss man sehen, was kommt und ob die aktuelle Koalition da Pläne der Ampelkoalition wieder aufgreift. Die hatte vor, die elektronische Stimmabgabe als zusätzlichen Wahlkanal zu der persönlichen Stimmabgabe und zur Briefwahl zu eröffnen. Mhm. Also man wollte nicht eine ausschließlich elektronische Wahl haben, aber eben die Möglichkeit schaffen, dass die Wahlvorstände da einen zusätzlichen elektronischen Wahlkanal sozusagen eröffnen. Aber bislang gibt es das nicht. So ganz trivial ist das auch nicht. Es muss ja sichergestellt sein, dass die Systeme, die da genutzt werden, manipulationssicher mhm. sind und dass das tatsächlich auch in diesem ganzen komplexen Wahlablauf dann mit der elektronischen Stimmabgabe reinpasst, dass Stimmen nicht doppelt abgegeben werden und so weiter. Also da wird noch ordentlich dran gearbeitet werden müssen.
Mhm. Danke dir, Sandra. Jetzt noch mal eine Frage an Nils. Das ist ja schon, also die Wahl durchzuführen ist ja auch für den Wahlvorstand herausfordernd, ja auch schwierig, auch mit den juristischen Terminologien da umzugehen. Wie stellt denn der Wahlvorstand sicher, dass ausländische Beschäftigte ausreichend informiert sind? Und welche Sprachen und Formate sind sinnvoll?
Ja, Eva, eine sehr spannende Frage. Und zwar auch deswegen, weil wenn man sich mal anguckt, was so in den Betrieben los ist anlässlich der Wahlen, dann ist das auch ein Thema, was viele Wahlvorstände verkennen in ihrer Bedeutung. Das Bundesarbeitsgericht hat das mal im Jahre 2004 sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und gesagt, naja, die Informationen der ausländischen Beschäftigten, die des Deutschen nicht ausreichend mächtig sind, so ist die Definition Definition in § 2 mhm. Absatz 5 der Wahlordnung. Diese Beschäftigten müssen verstehen, was in einem Wahlausschreiben drinsteht, und die müssen die durchaus nicht einfachen Wahlvorschriften so erfassen, dass sie von ihrem aktiven und passiven Wahlrecht auch Gebrauch machen können. Und da muss man mal ganz deutlich erkennen, dass wenn jemand Arbeitsanweisungen versteht von deutschen Vorgesetzten oder auch eine in deutscher Sprache abgefasste Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit irgendwie halbwegs vernünftig verstehen kann, das reicht nicht aus. Also ich muss in der Lage sein, als ausländischer Beschäftigter wohlgemerkt, die Wahlausschreiben vom Inhaltlichen her zu verstehen und die komplexen Wahlvorschriften zu erfassen. Und die Wahlvorstände sind verpflichtet, nach der soeben zitierten Vorschrift, § 2 Absatz 5 Wahlordnung, die Beschäftigten in ihrer jeweiligen Landessprache zu unterrichten. Mhm. Über die Wahlgrundsätze, damit die verstehen, worum es geht, damit die auch von ihrem aktiven, passiven Wahlrecht Gebrauch machen können. Und vor allem müssen sie den Inhalt des Wahlausschreibens verstehen. Und das Bundesarbeitsgericht formuliert und sagt, naja, Leute, im Zweifel müsst ihr die informieren. Im Zweifel darf man nicht davon ausgehen, dass die des Deutschen ausreichend mächtig sind, nur weil sie deutsche Arbeitsanweisungen von deutschen Vorgesetzten verstehen in deutscher Sprache. Das reicht jedenfalls nicht aus. Und man sieht immer wieder auch, dass so bestimmte Landesarbeitsgerichte versuchen, das ein bisschen aufzuweichen und ein bisschen lockerer zu sehen. Aber gerade da in dem Bereich, wo gewerbliche Beschäftigte, gerade auch mit Hilfsarbeiten mhm. betraut sind, und das sind ja sehr viele von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die müssen in ihrer jeweiligen Landessprache entsprechend unterrichtet werden. Und das gilt für das Wahlausschreiben, das gilt für die Grundsätze, aber auch für jeden weiteren wichtigen Aushang am schwarzen Brett oder im Intranet. Auch das muss jeweils übersetzt werden in die jeweilige Landessprache.
Okay, also schon herausfordernd. Ich habe noch
einen Anfechtungsgrund. Und einen Anfechtungsgrund, liebe Eva. Ne? Ja, das ist ein okay. Anfechtungsgrund. Das heißt, wenn ich da Fehler mache, das wird auch immer wieder verkannt, wenn ich da Fehler mache und verkenne, dass jemand des Deutschen nicht ausreichend mächtig ist, dann führt das zur sicheren Anfechtbarkeit der Wahl. Ja, das mhm. zeigen auch viele Entscheidungen, die wir da mhm. in der Rechtsprechung haben.
Also da auch nochmal Augen auf als Wahlvorstand.
Ja,
ne?
ja, absolut.
Noch eine schwierige Frage, Nils. Was sind denn die größten Stolpersteine bei der Ermittlung der betrieblichen Einheit? Also ich muss ja als Wahlvorstand auch irgendwie sagen, was ist der Betrieb? Ja, also das finde ich auch immer bei Schulungen echt total kompliziert. Was ist denn der Betriebsbegriff und so klar. weiter? Und man streitet sich ja auch, Arbeitgeber und Betriebsrat streiten sich ja auch darüber oftmals.
Ja, jetzt könnte ich hier zwei Stunden zusammen hier nochmal Rede und Antwort stehen. Ich versuche es mal so einzudampfen auf die wesentlichen Fragen. Ja, also man muss man muss immer suchen nach dem Leitungsapparat. Ja, wo sitzt der Mensch oder die Menschen, das kann ja auch eine Gruppe sein von Leuten, die sich abstimmen müssen untereinander, die für die personellen und sozialen Angelegenheiten, die wesentlichen personellen und sozialen Angelegenheiten zuständig sind. Also für Arbeitszeitfragen, Ordnungsfragen, Entgeltfragen, Eingruppierungs-, Kündigungs-, Abmahnungsfragen. Wo sitzt dieser Leitungsapparat? Und das ist natürlich zunehmend schwieriger, gerade auch in den in der Praxis immer häufiger auftauchenden Matrixorganisationen. Da sucht man nach dem Leitungsapparat in den sogenannten Matrixzellen. Das sind so diese Schnittstellen ja zwischen der fachlichen und disziplinarischen Weisungsbefugnis. Das spaltet sich ja auf. In diesen Matrixzellen sucht man dann immer nach einem Leitungsapparat, findet dann da keinen, den findet man dann plötzlich auf der Geschäftsführungsebene. Will damit sagen, die Leitungsapparate, die muss man finden und die definieren dann auch letztendlich von ihrem Radius her den jeweiligen Betrieb. Und zum Glück ist es ja so, wenn man mit Wahlvorständen und Betriebsräten spricht, hat sich ja da so viel dramatisch gar nicht verändert. Man findet immer noch irgendwo einen Betrieb. Schwierig in der Praxis sind die Betriebsteile. Mhm. Also das sind ja die Betriebsstätten, das sind oft so Büros oder Agenturen, Außenstellen, wie auch immer die heißen mögen. Die könnten dann ein selbstständiger, qualifizierter Betriebsteil sein. Wenn das der Fall ist, dann sind sie eigenständig betriebsratsfähig. Dann können die Belegschaften noch unter bestimmten Voraussetzungen abstimmen, ob sie mitwählen wollen im Hauptbetrieb. Das ist dann in Paragraph 4 alles sehr liebevoll geregelt. Man muss hier ein bisschen gucken, Betriebsteile, wenn sie qualifiziert sind, sind sie dann, wenn zum Beispiel dort ein Vorgesetzter für die Belegschaft zumindest Weisungsrechte ausüben darf und wer dort in diesem Betriebsteil zumindest 5 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig sind und wenn dort zumindest ein eigener Betriebszweck oder Betriebsteilzweck in Abgrenzung zum Hauptbetrieb verfolgt wird. Das wird oft verkannt und oft werden dann dort entweder wird der Betriebsteil, die Qualität eines eigenen Betriebsteils, der betriebsratsfähig ist, nicht gesehen. Dann wählen die da plötzlich mit im Hauptbetrieb, obwohl sie eigentlich einen eigenständigen Betriebsrat wählen müssten. Es sei denn, sie stimmen ab und wollen im Hauptbetrieb mitwählen. Oder es wird dort ein Betriebsrat gewählt, obwohl der eigentlich im Hauptbetrieb mitwählen müsste, weil es gar kein Betriebsteil ist. Das haben wir gerade auch in der IT-Branche immer häufiger, weil es da an einem Vorgesetzten mangelt. Mhm. Und dann fehlt es auch an dieser Betriebsteilqualität. Also Betriebsteile Augen auf, das ist irgendwie eine durchaus komplizierte Angelegenheit, wo man genau hingucken muss. Na, dann haben wir halt diese berühmten Gemeinschaftsbetriebe des Häufigeren, wo ich immer wieder die Erfahrung mache, dass dann plötzlich im Wahlverfahren der Arbeitgeber die sogenannte Führungsvereinbarung auflöst und der gemeinsame Leitungsapparat, den da verschiedene Unternehmen gemeinsam gebildet haben zur Führung eines Betriebes, plötzlich aufgelöst wird, mitten im Wahlverfahren. Und dann da plötzlich der Wahlvorstand da sitzt und denkt, jetzt hatte ich eigentlich bis gestern noch einen gemeinsamen großen Betrieb und plötzlich scheint er ja verschwunden zu sein. Also diese Gemeinschaftsbetriebe sind auch ein weiteres, durchaus nicht unkompliziertes Themenfeld. Ja?
Okay. Klingt ja spannend. Also ihr könntet wirklich darüber 2 Stunden nochmal erzählen. Eine spannende Geschichte. Ja. Aber nicht minder spannend, liebe Sandra, ist natürlich auch, was ist bei einer fehlerhaften Wählerliste? Also welche Konsequenzen hat eine fehlerhaft aufgestellte Wählerliste für die Betriebsratswahl?
Ja, die Wählerliste ist ja das Dokument, das Auskunft darüber gibt, welche Personen überhaupt an der Betriebsratswahl teilnehmen dürfen, also wer wählen darf, aktiv wahlberechtigt ist und wer kandidieren darf, also passiv wahlberechtigt ist. Es kann auch sein, dass bestimmte Personen nur das aktive oder nur das passive Wahlrecht haben, die müssen dann entsprechend kenntlich gemacht werden. Nur aktiv wahlberechtigt sind zum Beispiel Beschäftigte, die bei der Wahl noch nicht 6 Monate oder im Unternehmen oder im Konzern waren. Der Wahlvorstand erstellt ja die Wählerliste auf der Basis von Informationen, die er in der Regel vom Arbeitgeber erhält und auch bei diesem anfordert. Der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, die notwendigen Informationen zu erteilen. Wichtig ist aber, dass die Wahlvorstände verantwortlich sind für die korrekte Erstellung der Wählerliste. Also man hört immer mal wieder, ja, wir haben die Wählerliste vom Arbeitgeber bekommen. Das ist nicht richtig, sondern die Wahlvorstände erhalten die Informationen für die Erstellung der Wählerliste vom Arbeitgeber und erstellen dann diese selber. Und wenn sie feststellen, dass die Information unvollständig ist oder fehlerhaft oder nicht verständlich, dann müssen Sie nochmal nachhaken und sich die richtigen Informationen beschaffen. Das kann im Einzelfall sehr schwierig sein, die Wählerliste korrekt zu erstellen, zum Beispiel, weil man die Frage beantworten muss, wer ist eigentlich leitender Angestellter und gehört da nicht drauf und wer ist es nicht. Keine einfache Frage. Und es wird nicht leichter dadurch, dass wir jetzt im Mai ja noch eine neue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bekommen haben zum Thema der Wahlberechtigung von Führungskräften in sogenannten Matrixstrukturen. Also das heißt von Führungskräften, die eigentlich hauptsächlich in anderen Betrieben sitzen, aber Menschen leiten, die im eigenen Betrieb sitzen. Und da muss eben entschieden werden, dürfen die dann auch im eigenen Betrieb mitwählen, obwohl sie da eigentlich fast nie auftauchen, aber weil sie da eben Führungsaufgaben wahrnehmen. Also das sind alles komplizierte Fragen und da können natürlich leicht Fehler passieren. Umso besser ist es, dass es seit dem Jahr 2021 eine gesetzliche Neuerung gibt, die für Wahlvorstände sehr hilfreich ist. Da ist es nämlich so, dass die Anfechtung der Wahl wegen Fehlern der Wählerliste nur dann möglich ist, wenn vorher auch schon Einspruch gegen die Wählerliste erhoben wurde. Also es ist nicht mehr wie früher möglich, dass man sich erst nicht meldet und dann später in Form der Anfechtung meckert, sondern wenn man meint, da sei was falsch gemacht worden, dann muss man sich gleich melden. Diese Einsprüche sind schriftlich einzureichen und der Wahlvorstand hat dann Gelegenheit, das Ganze zu prüfen. Er kann dazu auch juristischen Sachverstand hinzuziehen auf Kosten des Arbeitgebers, weil es eben komplizierte Fragen häufig sind. Wenn aber kein Einspruch kommt, dann steht wegen Fehlern der Wählerliste auch keine Anfechtung mehr zu befürchten. Das ist eine sehr gute gesetzliche Neuerung.
Super. Kommen wir, du machst heute nur die Listen, liebe Sandra. Kommen wir zur Vorschlagsliste, also zur Wahlvorschlagsliste. Warum ist da eine schnelle und vollständige, du hast es, glaube ich, eingangs auch schon gesagt, warum soll da schnell und vollständig auch geprüft werden durch den Wahlvorstand, ob da was falsch ist, ob da was fehlt? Was ist da entscheidend? Worauf muss ich da achten als Wahlvorstand?
Ja, Nils ist auf das Thema ja vorhin schon eingegangen bei der Frage, was sind eigentlich häufige Anfechtungsgründe? Und da ist auf jeden Fall eine verspätete Prüfung von Vorschlagslisten mit in den Top 3 enthalten.
Okay.
Der Wahlvorstand ist ja dazu verpflichtet, laut der Wahlverordnung eine eingereichte Vorschlagsliste unverzüglich, das heißt also so flott wie möglich, zu prüfen und über die Gültigkeit zu entscheiden. Und neben dieser Pflicht zur unverzüglichen Prüfung enthält die Wahlordnung auch den Hinweis, dass das in der Regel binnen 2 Arbeitstagen geschehen soll. Aber da muss man jetzt eben aufpassen. Je näher das Ende der Frist für die Einreichung von Wahlvorschlagslisten rückt, desto schneller muss der Wahlvorstand auch prüfen und desto schneller muss er auch den ListenvertreterInnen Rückmeldung geben, wenn ihre Liste dann einen unheilbaren Fehler hat. Denn nur so besteht für die ListenvertreterInnen die Chance, binnen der Frist noch eine neue fehlerfreie Liste einzureichen. Also wenn man jetzt mal ein Beispiel nehmen würde, eine Frist läuft am 31. März 26 ab. Der Wahlvorstand bekommt am Tag davor eine Vorschlagsliste, dann kann er jetzt nicht sagen, ich warte mal bis zum 1. April, ich habe ja in der Regel 2 Arbeitstage Zeit. Da wäre ja schon alles zu spät für die Einreichung einer neuen Liste. Er muss dann an dem Tag, wo er die Liste bekommt, tatsächlich zusehen, dass er zusammentritt und die Liste prüft, und zwar auf alle möglichen Fehler, die die haben kann. Und in der Mitteilung an die Listenvertreterinnen müssen etwaige Fehler dann auch vollständig und vor allen Dingen konkret benannt werden. Also wenn die Liste zum Beispiel fehlerhaft ist, weil eine nicht wählbare Person dort auftaucht, dann muss die Person namentlich auch genau benannt werden und erklärt werden, warum die nicht wählbar ist, damit eben bei einer Neueinreichung der Liste der Fehler vermieden werden kann.
Also so konkret wie möglich nochmal sagen, wo der Fehler ist, alles klar.
Ganz genau. Auch ein Verstoß dagegen wäre schon wieder anfechtungsrelevant. Also man muss sehr zügig agieren, je näher das Fristende rückt, also am Tag des Fristablaufs noch schneller zusammentreten, sich möglichst schon vorher so einrichten, dass man beisammen sitzt. Denn das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, die Prüfung von Vorschlagslisten muss ja in einer Präsenzsitzung stattfinden. Die Möglichkeit, da Wahlvorstandsmitglieder per Telefon oder Video dazu zu holen, die besteht nicht. Also am Tag des Fristablaufs sollten die Wahlvorstandsmitglieder komplett versammelt sein, damit sie dann womöglich noch eingehende Vorschlagslisten eben unverzüglich prüfen und auch gleich Mitteilung machen können.
Okay, spannendes Feld. Ihr habt eben noch mal auf die Briefwahl hingewiesen und auf die gesetzlichen Vorgaben und dass man sich als Wahlvorstand auch stark daran orientieren sollte. Welche typischen Fehler passieren denn hier, wenn ich jetzt falsch irgendwie Briefwahlunterlagen an Leute herausgebe, die eigentlich im Betrieb jetzt sind?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es vor allem daran liegt, dass die Wahlvorstände den Paragraphen 24, das ist hier die zentrale Norm in der Wahlordnung, oft verkennen, wie weit der bestimmte Fallgruppen hier abdeckt. Also wir haben da 3 Fallgruppen in Paragraph 24. Wir haben diejenigen, die einfach verlangen können. Übrigens, das ist auch neu. Früher war immer die Rede von Antrag, den man begründen muss. Nein, die Beschäftigten, die Briefwahl machen möchten, genauso wie bei den Bundestags- oder auch den jeweiligen Landtagswahlen, die können einfach verlangen, ich möchte Briefwahl machen. Dann kriegen sie die Briefwahlunterlagen zugeschickt. Es braucht keinen speziellen Grund dafür. Es gibt die große Fallgruppe der sogenannten Eigenart Briefwählerinnen und Briefwähler, die kriegen von Amts wegen vom Wahlvorstand die Briefwahlunterlagen zugeschickt. Und das sind die, die wegen der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses am Tag der Wahl voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden. Und da, an der Stelle, um deine Frage zu beantworten, Eva, da verkennen oft Wahlvorstände, dass das wirklich dann auch eine Gruppe von Beschäftigten sein muss, von dem man sicher sagen kann, von der Eigenart her, typischerweise sind die am Tag der Wahl nicht da. Das sind so Außendienstmitarbeiterinnen und Monteure und ähnliches. Da ist eine problematische Fallgruppe zum Beispiel, die mobil arbeiten, mhm, oder die im Homeoffice arbeiten. Das ist seit der Corona-Zeit eine Fallgruppe, die ja immer häufiger auftaucht. Da muss man deutlich sagen, dass nur diejenigen, die ganz oder überwiegend mobil arbeiten, also tatsächlich auch mobil arbeiten, nicht nur mobil arbeiten dürfen, sondern auch real mobil arbeiten, dass die zu dieser Eigenart Fallgruppe gehören, von Amts wegen die Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen. Es sei denn, der Wahlvorstand weiß sicher, dass die am Tag der Wahl im Betrieb anwesend sein werden, weil die zum Beispiel ein Meeting haben, mhm, oder irgendeine Präsenzveranstaltung ist oder ähnliches. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da ganz genau hinguckt. Da gibt es eine Reihe von Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes jetzt aus der jüngsten Zeit, wo die ganz genau mit kleinem Karo hingeguckt haben, ob wirklich tatsächlich eine solche Eigenart vorliegt und ob der Wahlvorstand dann auch tatsächlich das entsprechende Wissen hat oder auch das Wissen nicht hat. Übrigens, an der Stelle kommt es darauf an, ob der Wahlvorstand weiß, dass diese Eigenart Briefwählerinnen tatsächlich zu dieser Gruppe gehören und auch, dass die am Tag der Wahl nicht da sein werden. Das liegt ein Stück weit auch daran, dass oder hier der Gesetzgeber ganz offensichtlich die Wahlvorstände auch schützen wollte, weil die können das ja nicht im Einzelnen alles genau überprüfen. Die sind darauf angewiesen, dass die Personalabteilung ihnen die Informationen gibt und entsprechend dann das Wissen jeweils ist dann auch maßgebend. Ja, und dann gibt es noch die Fallgruppe des Paragraphen 24 Absatz 3. Das sind so diejenigen, die in solchen Betriebsteilen, die ich vorhin schon erwähnt hatte, mhm, arbeiten oder zumindest auch in Betriebsstätten, in Teilen, die zum Betrieb gehören, die örtlich weit entfernt sind vom Hauptbetrieb. Aber das ist nicht zu verwechseln bitte mit der Fallgruppe Paragraph 4 des qualifizierten Betriebsteils, der örtlich weit entfernt ist. Hier reichen schon 2,5 bis 4 Kilometer Entfernung vom Hauptbetrieb, um zu dem Werturteil zu kommen, dass es für die Beschäftigten nicht zumutbar ist, an der Urne im Wahllokal zu wählen. Und dann kann ich da entsprechend für diese Betriebsteile, die örtlich weit entfernt sind, 2,5 bis 4 Kilometer beschließen, dass die dort auch Briefwahl machen, die Beschäftigten, und schicke denen das von Amts wegen zu. Mhm. Und da werden oft diese Grenzen verkannt. Ja, das ist okay, das, was man beobachten kann. Ne? Ja.
Okay. Ja, kommen wir zu einem anderen spannenden Thema nochmal. Richtige Faltung der Stimmzettel. Warum ist das jetzt überhaupt ein Thema geworden, Sandra?
Genau, das Origami-Thema.
Ja.
Also die richtige Faltung von Stimmzetteln ist ein Thema, seit bei der persönlichen Stimmabgabe an der Wahlurne keine Wahlumschläge mehr verwendet werden. Das war ja bis 2021 der Fall, dass jeder Stimmzettel in einen kleinen Umschlag kam und dieser Umschlag kam dann im Wahllokal in die Wahlurne. Das hat man abgeschafft, weil das häufig schiefgelaufen ist. Also das wurde vergessen, dass man diese Wahlumschläge benutzen muss oder ja, mhm, da gab es viele Fehler, kam zu Anfechtungen und da wollte das der Verordnungsgeber den Wahlvorständen einfacher machen und hat dann gesagt, wir lassen diese Wahlumschläge einfach weg. Außerdem ist das ressourcenschonender. So, das heißt, seither werden die Stimmzettel ohne Umschlag in die Urne geworfen. Damit dann aber das Wahlgeheimnis gewahrt ist, muss der Stimmzettel mit der bedruckten Seite nach innen gefaltet werden. Wichtiger Hinweis, Stimmzettel dürfen ja immer nur einseitig bedruckt, mhm, sein und müssen dann mit der bedruckten Seite nach innen gefaltet werden und so in die Urne geworfen. Wenn das nicht der Fall ist und wenn ein falsch gefalteter Stimmzettel in der Urne landet, dann ist dieser Stimmzettel ungültig und muss anschließend vom Wahlvorstand als solcher aussortiert und bewertet werden. Das gilt übrigens auch dann, wenn die Beschäftigten sagen, mir ist das egal, kann ruhig jeder sehen, wie ich hier wähle, mhm, kommt mir nicht so drauf an. Das Wahlgeheimnis ist unverzichtbar und muss eingehalten werden. Wenn jetzt jemand im Wahllokal mit einem falsch gefalteten Stimmzettel an die Urne kommt, dann kann der Wahlvorstand dieser Person anbieten, dass er den Stimmzettel vernichtet und nochmal neuen erhält und den ganzen Wahlvorgang wiederholt. So ist es auch bei der Bundestagswahl geregelt und das würden wir hier bei der Betriebsratswahl genauso machen. Problematischer ist das ganze Thema bei der Briefwahl. Mhm. Auch bei der Briefwahl haben wir die Verpflichtung, den Stimmzettel mit der bedruckten Seite nach innen zu falten. Aber bei der Briefwahl finden ja Wahlumschläge weiterhin Verwendung. Das heißt, den Wählerinnen und Wählern ist häufig gar nicht so klar, dass das wichtig ist, dass sie den Stimmzettel korrekt falten, denn sie tun ihn ja immer noch in den Wahlumschlag. Aber bei der Bearbeitung der Briefwahlstimmen muss der Wahlvorstand die Stimmzettel aus den Wahlumschlägen entnehmen und zu den anderen ja unverpackten Stimmzetteln in die große Wahlurne werfen. Und wenn der Stimmzettel falsch gefaltet wäre, könnte er sehen, wie die Stimme abgegeben wurde. Und das soll nicht sein. Deswegen gilt auch hier, es hat das Bundesarbeitsgericht dieses Jahr gerade nochmal festgestellt, wenn die Briefwahlstimme nicht richtig gefaltet ist, also nach außen mit der bedruckten Seite, ist auch diese Stimme ungültig. Da kann der Wahlvorstand nichts machen. Da hier viele Fehler passieren, weil für die Wählerin das Problem nicht ersichtlich ist, empfehlen wir, dass unbedingt im Merkblatt zur Briefwahl nochmal ein ganz deutlicher Hinweis darauf erfolgt, dass unbedingt der Stimmzettel richtig zu falten ist, also mit der bedruckten Seite nach innen, und dass man sogar auf dem Stimmzettel selbst auch nochmal einen entsprechenden Hinweis anbringt, damit man nicht so viele ungültige Stimmen hat am Ende.
Okay, also jede Stimme zählt da. Jetzt kommen wir zum Ende. Abschließende Frage an dich, Nils. Welche drei Maßnahmen helfen dem Wahlvorstand, die häufigsten Fehler, die ihr jetzt hier auch beschrieben habt, möglichst zu vermeiden?
Ja, drei Maßnahmen. Ja, das ist gut. Also ich würde mal sagen, es gibt da so ganz viele, aber die drei wichtigsten, wenn ich da mal so überlege, dann würde ich denken, naja, der Wahlvorstand muss als allererstes eine vernünftige Arbeitsplanung und auch eine Aufgabenteilung besprechen. Und das erlebe ich bei vielen Wahlvorständen, dass sie das sehr gut hinkriegen, ganz am Anfang sich zu überlegen, wo sind die Schwerpunkte. Schwerpunkt 1, die Wählerliste, dann die Vorbereitung und Erstellung, Aushang, auch vernünftiger Aushang, überall da, wo es sein muss, auch mit Dokumentation und Kontrolle des Wahlausschreibens. Dann der große Komplex Briefwahl, zu dem wir gerade eben ja auch viel gehört haben, auch mit Blick auf die Vorbereitung der Briefwahlunterlagen, dann die Organisation der Urnenwahl und dann halt der große Komplex Stimmauszählung. Also man muss ein bisschen sich mit all diesen Schwerpunkten rechtzeitig beschäftigen, einen Arbeitsplan erstellen und da entsprechend auch die Aufgabenteilung im Gremium besprechen. Ja, und dann vor allem sich schlau machen. Ja, sich schlau machen heißt entsprechende Leitfäden lesen, sich das AIB-Sonderheft besorgen, Wahlvorstandsschulungen besuchen und sich mit den Sachen auseinandersetzen. Ich glaube, das ist am allerwichtigsten, die Sachen mal so im Vorfeld zu durchdenken und zu gucken, wo könnten da Problemfälle auftauchen. In der Wählerliste und bei den Vorschlagslisten, auch die Checklisten zur Prüfung der Vorschlagslisten bereithalten, ja, sodass man in der Lage ist, das, was Sandra vorhin erläutert hat, dass man sofort Standby, die Prüfung vornehmen kann, am letzten Tag der Frist auch schon in der Lage ist, auch in wenigen, vielleicht auch wenigen Minuten, in einer halben Stunde auch wirklich komplizierteste auch Vorschlagslisten auch zu prüfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt weiß ich gar nicht, habe ich schon drei Fälle zusammen?
Fehlt noch einer.
Ja, ja. ansonsten halt einfach auch, ganz offen gesprochen, Mut, ja. Mut und weitermachen, ja, und sich auch nicht beirren lassen, weil das, was ich da auch von Wahlvorständen immer wieder gespiegelt bekomme, ist, dass sie unsicher sind, weil irgendwie der Arbeitgeber sich verunsichert mit der Größe des Betriebsratsgremiums, ja auch mit der Frage, was für Informationen kriegen die eigentlich, wer ist denn hier eigentlich Leitender und wer nicht. Es gibt bestimmte Dinge, da muss man mit Augen zu und durch. Es gibt viele ungeklärte Rechtsfragen, da kann man es eigentlich entweder nur richtig oder falsch machen, das kann man aber auch gar nicht alles prognostizieren, was da die beste Lösung ist. Mut, Augen zu und durch. Fehler passieren, aber in den allerwenigsten Fällen kommt es zur Anfechtung. Auch das ist vielleicht ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, weil viele Arbeitgeber haben auch ein Interesse daran, dass die Wahlen sicher ablaufen. Da ist das Anfechtungsrisiko gar nicht so groß. Und der meiste Unmut kommt tatsächlich so aus dem Kreise von anderen Belegschaftsmitgliedern, die irgendwie kandidiert haben oder gerne kandidiert hätten, weil die sich schlecht informiert gefühlt haben. Deswegen Erreichbarkeit ist wichtig. Man muss für die Leute auch entsprechend dann auch da sein. Man muss auch, das empfehlen wir auch, im Wahlausschreiben angeben, dass man auch per Mobiltelefon beziehungsweise auch per E-Mail-Adresse auch für Rückfragen bereitsteht, um Fragen zu beantworten. Weil dieser Unmut aus dem Kreise der Belegschaft, das ist das größte Anfechtungsrisiko. Und wenn man das beherrschen kann, wenn man mit den Leuten kommuniziert, Kommunikation hilft ja bekanntlich, dann kommt man da auch vielleicht das Wahlverfahren deutlich besser durch. Das wären so die Ratschläge, die wir aus der Praxis der Beratung und Betreuung von Wahlvorständen geben können, glaube ich.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Sandra, an dich, Nils. Wunderbares Interview und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer alles mitbekommen haben. Danke euch.
Ja, wir bedanken uns auch und wünschen allen viel Erfolg bei der Durchführung der Betriebsratswahlen.
Wir hoffen, diese Druckbetankung zur Wahl hilft euch weiter und ihr könnt einiges an Anregungen von Sandra Karlsson und Nils Kummert mitnehmen. Vor allem den Appell, sich schlau machen, Mut haben und nicht zu vergessen, Augen zu und durch. Wenn ihr mehr Input benötigt und euch gut aufstellen wollt, Dann empfehle ich euch neben unserer Wahlsoftware auch die Oktoberausgabe 2025 unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Dieses Heft liefert einen umfassenden Überblick von der Wahlausschreibung über die Auszählung bis zum Einstieg für das neu gewählte Gremium. In unseren Shownotes findet ihr dazu weitere Informationen und hilfreiche Links. Wir wünschen euch auf jeden Fall gutes Gelingen für die Wahlen des kommenden Jahres. Vorher haben wir aber noch eine Menge weiterer Themen für den Podcast in der Pipeline. Bleibt also dran. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.